Hummel, Hummel und moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir sehen was, was ihr nicht seht, dem inklusiven Podcast mit Werner Mommsen
und Hermie Keitel.
Ja, und wir sind hier bei Bahner 16 nach wie vor und falls ihr im Hintergrund ein bisschen Stimmen hört, so ein bisschen gemurmelt, es wird wild geprobt, oder?
Ja, genau, also sind natürlich Leute auch hier noch in den Proberäumen zugange, arbeiten hier, also wenn ihr Stimmen hört, ist es kein bedrohlicher Gesundheitszustand oder so, sondern das ist normal hier.
Das ist gut. Wie ist dein Gesundheitszustand? Bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden. Das kann man gut so sagen, ja.
Ja, wenn du zufrieden bist, sind die anderen auch schon mal zufrieden, ne? Ja, ihr singt auch wieder, ne? Ihr habt ein Konzert?
Ja, also mit der Jazzband habe ich am 16. Juli einen Auftritt und dann, ja, folgen dann im August auch nochmal welche.
Seid ihr schon wild im Training, oder?
Genau, wir haben schon die erste Live-Probe schon hinter uns gebracht und ja, das war schon cool, alle wieder zu sehen, aber es war natürlich auch ungewohnt, ne? Wenn dann ganze Stimmen wieder live auf einen so einprasseln und dann muss man sich schon erstmal wieder dran gewöhnen, dass man auf einmal so viele Leute um sich hat.
Und haben die Leute sich verändert? Hat man das gesehen? Erkanntest du sie noch alle wieder?
Ja, doch schon. Auf jeden Fall.
Und wo ist das Konzert? Hier in Hamburg?
Ja, in der Kulturkirche.
In der Kulturkirche. Mhm. Super. Und du singst ein Solopart, ne?
Das wäre schön.
Nö. Nicht?
Nö.
Ach so.
Na, die Soli kriegen meistens die anderen. So. Ja. Aber immerhin, ich darf dabei sein und wir können wieder auftreten. Das ist auf jeden Fall schon mal schön. Und Kulturkirche sind wir ja regelmäßig. Also das sage ich immer schon, das ist unser Wohnzimmer, weil wir da einmal im Jahr meistens auftreten. Und ja, schön wieder, dass es geht.
Das ist auch ein gutes Stichwort, Kulturkirche. Ja, wir haben Kirschenzeit. Es ist Erdbeeren sind bald durch, jetzt kommen die Kirschen, die Knoblauchkirschen, Kulturkirche.
Aber Erdbeeren mache ich lieber.
Da ist auch kein Stein drin. Also, ne? Nein, Kulturkirche, weil es wird heute kulturell. Wir haben eine Gästin, die sehr viel mit Kultur zu tun hat. Sie hat Kulturpädagogik studiert, in Hildesheim wahrscheinlich, schätze ich mal. Ich weiß es nicht genau, wird sie uns gleich sagen. Sie ist dann auch Theaterpädagogin und hat ganz viel Projekte gemacht mit Behinderten und nicht behinderten Theater gespielt. Und darüber wollen wir reden. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Corinna Hunholz, herzlich willkommen.
Morgen. Ja, hallo, guten Tag. Schön, dass ich eingeladen bin. Ich freue mich.
Sehr gerne. Du sagst du eben selbst, was bist du jetzt genau? Wo hast du was gemacht und was sind die richtigen Bezeichnungen? Ich kriege das immer schnell durcheinander.
Ja, verstehe. Also ehrlich gesagt war das schon ziemlich gut, würde ich sagen, eine 10 von 10. Also ich bin Theaterpädagogin und habe Kulturpädagogik studiert in der wunderschönen, langweiligen Stadt Hildesheim.
Das machen sie alle, komischerweise. Wenn denn da, ne?
Ja, richtig, richtig. Und genau, arbeite aber jetzt an der Schule und bin aber lange Zeit auch am Theater gewesen, am Thalia Theater und habe auch am Schauspielhaus Projekte gemacht und am Thalia Theater eben speziell die Eisenhans Theatergruppen.
Ja, und da habe ich dich mal gesehen mit einer Inszenierung, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, mit Behinderten. Und ich muss sagen, das war sehr abgefahren, ganz ehrlich. Also wenn man jetzt als Unbedarfter da so reinkommt und sieht, was die da machen. Ich kannte nun einen Vater von einem Kind, der mit dabei war. Also habt ihr da inszeniert?
Ja, jetzt weiß ich nicht, welche Inszenierung du gesehen hast, weil der junge Mann, von dem du sprichst, mit dem ich auch noch in Kontakt stehe, der hat ihn 7 Jahre lang damit gemacht.
Ach so, okay.
Entweder war das der Sommernachtstraum oder Romeo und Julia.
Es war Romeo
und
Julia.
Ja, genau. Ja. Wir haben uns da durchaus an Shakespeare herangewagt.
Cool.
Und genau, und bei Romeo und Julia war das so, dass wir vorher Sommernachtstraum gespielt haben und die Gruppe war also jetzt total begeistert von Shakespeare, auch von der Sprache, die wir so rudimentär eingebaut haben. Und danach, als wir das Stück gespielt hatten, kam der Wunsch, wir möchten was machen mit Liebe, mit Mord, mit Eltern. Und dann habe ich gesagt, das Stück gibt es schon, das heißt Romeo und Julia.
Ja, ist alles drin. Ne?
Das ist alles.
Alles dabei. Sind alle am Ende tot, das fanden sie gut.
Vor allem, wenn Mutti und Vati tot sind, ne? Wenn die sich so geärgert haben.
Na, wir haben ja bei Bahner 16 ja auch eine Abteilung, die Theater macht. Und da würde ich mir sowas auch mal wünschen. Also so richtig so mit Charaktere und Rollen so. Und
ja.
Das finde ich geil.
Aber
das
ich mein,
macht echt Spaß.
Ja, aber jetzt muss man mal ganz ehrlich sagen, es ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Ich meine, so ein Stoff ist ja schon für Nichtbehinderte nicht ganz einfach. So. Und, aber für euch, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das inszeniert?
Naja, wir haben die Geschichte uns angeguckt, wir haben die in einer vereinfachten Form uns angeschaut. Es gibt ein ganz tolles Bilderbuch, wo die Geschichte in Bildern zusammengefasst ist, aber auch große Teile des Shakespeare-Textes vorkommen. Also eine vereinfachte Form. Die haben uns angeguckt und dann haben wir angefangen mit den Charakteren, mit zwei verfeindeten Familien. Das kannten auch viele so aus dem Vorabendprogramm. Ja, und dann ging's los. Und dann war auch klar, es geht natürlich um Liebe. Das ist das große Thema, was uns alle beschäftigt. Jemanden finden, jemanden suchen, jemanden finden, egal welche Altersstufe. Ich spreche da aus Erfahrung. Und das ist in der Altersstufe ja auch so, Herr Mommsen, ne?
Wem sagst du das? Irgendwann hast du eine zu Hause, da würdest du dir mal eine andere wünschen, aber da denkst du, jetzt gehst du auch nicht mehr los, jetzt wird's auch zu anstrengend, ne?
Ja, richtig, richtig. Ja, und dann nähert man sich den Figuren an, dann haben wir erstmal, also ich mache das immer so, dass die erstmal wirklich alle spielen können, dass man nicht, also ich komme da nicht mit, hier sind die Rollen, es geht los, sondern das ist schon eine Sache, die gemeinsam entsteht und wo man auch zusammen überlegt, ah, das passt gut. Und wir haben dann auch mehrere Romeos gehabt und mehrere Julias, weil das sonst ungerecht ist. Also wenn nur einer Julia spielt, das ist absolut ungerecht. Und so haben wir die verschiedenen Facetten gezeigt. Dann gab es die Elterngeneration und die wurde auch sehr expressiv dargestellt, also eher schreiend, fand ich auch interessant.
Wie das so war ist, noch vor Corona. Zu Hause.
Kannten die wahrscheinlich gut von zu Hause, ne?
Ja, ja,
und die
jetzt,
schreien und rum, zu Hause. Ne?
Ja, genau, und dann so fängt man dann an und dann war irgendwann klar, was für Musik wir da einbauen. Die Musik ist immer wichtig, um auch zu wissen, wo bin ich gerade im Stück und auch für die Emotionen. Der Teilnehmer und dann haben wir das gespielt und auch relativ häufig, genau. Und dann hatten wir noch einen Berater, Erzähler eingebaut, der immer mal zwischendrin sich eingeschaltet hat. Das wäre auch was für Herrn Mommsen gewesen,
ja.
Der nämlich die Pubertät erklärt hat, also was da los ist, Baustelle im Kopf und die können gar nichts dafür, rum, Julia, sie sind, wie sie sind, weil sie sind in der Pubertät.
Ja.
Und die Musik habt ihr auch selbst gemacht oder wie kam die zustande?
Nee, dann? Leider nicht. In diesem Stück nicht. Da haben wir einfach auch ein bisschen gesammelt, ausprobiert. Jeder durfte was mitbringen. Das war dann eine bunte Mischung. Leider nicht. Aber das ist natürlich immer am schönsten, wenn man auch die Musik selber macht. Das haben wir beim Sommernachtstraum gemacht. Da hatten wir einen Musiker aus Altona, der uns begleitet hat und der dann extra Songs geschrieben hat, auch mit den Teilnehmern.
Cool.
Wie ähnlich waren denn zwei Vorstellungen?
Die waren unterschiedlich. Also es gab durchaus, ja, also das ist ja das Tolle an Theater. Das ist ja auch das, was wir vermissen. Also Streaming ist das eine, aber Theater mit dieser Live-Erfahrung, dass das alles auch anders sein kann und jemand Text vergisst und diese ganze Anspannung, die ist natürlich unglaublich toll. Man fühlt sich da einfach. Man fühlt sich rundherum, Adrenalinausstoß und so weiter. Und es gab einen Teilnehmer, den wir gemeinsam kennen, Herr Mommsen, Er hat manchmal auch gesagt, er spielt eventuell nicht. Das hat er kurz vorher gesagt. Und dann könnt ihr euch vorstellen, das war für mich immer, ich wusste, dass der spielt. Ich hatte ein großes Urvertrauen in diesen Menschen. Aber manchmal hat er auch Kostüm nicht angezogen und wollte mit seiner Regenjacke spielen. Dann habe ich gesagt, es ist mir ganz egal, spiel mit oder ohne Regenjacke, kannst auch nackt spielen. Mhm. Auf jeden Fall geh auf die Bühne und lass deine Teamkollegen nicht im Stich. Es war aber manchmal ein bisschen aufregend. Also wenn es Licht anging, wusste man nicht, kommt er auf die Bühne oder nicht.
Das ist herrlich.
Ja, wie behält man die Nerven dabei, sag mal? Spezielles Training oder hast du Nerven wie Drahtseile?
Ich habe Nerven wie Drahtseile, aber ich habe auch mit Schokolade nachgeholfen. Und ich stand immer beim Techniker und den habe ich manchmal in den Arm gekniffen und auch einmal wild umarmt. Da war etwas durcheinander. Als er dann auf die Bühne kam, habe ich gesagt, er ist da. Aber das kannten die auch und die Techniker im Thalia Theater fanden das auch großartig mit den integrativen Gruppen, weil da kam so eine Begeisterung rüber und so ein Spaß, der manchmal bei so Jugendclubs oder auch ja, bei Profis nicht mehr so rüberkommt. Ne?
Welche Beeinträchtigungen hatten die damit gemacht haben?
Wie bitte?
Welche Beeinträchtigungen waren da so vorhanden von den Protagonisten, die da mitgespielt haben?
Also alles, also viele Jugendliche mit Down-Syndrom, aber auch mit autistischen Geschichten. Ich würde mal sagen, das war mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich fand interessant, dass die Integration eigentlich andersrum lief, nämlich also es waren integrative Gruppen. Das große Problem war immer, Schüler zu finden, die kein Handicap haben.
Ja.
Weil man sich auf sowas echt einlassen muss natürlich und wenn es dann passiert, dann ist die Integration perfekt, weil dann nämlich die Leute ohne Handicap merken, dass sie so genommen werden, wie sie sind. Dass es nicht darum geht, ein geiles Profil zu haben oder die richtigen Klamotten, sondern dass es darum geht, in dem Moment da zu sein und authentisch zu sein. Und das hat ehrlich gesagt den Leuten ohne Handicap sehr gut gefallen, dass sie gemerkt haben, hier werde ich nicht bewertet, hier bin ich selbst.
Und wo kamen die her? Alle so jetzt, ich meine, beide Seiten, wo habt ihr die hergekriegt, die da mitgemacht haben?
Aus verschiedenen Hamburger Schulen, ganz unterschiedlich. Stadtteilschulen, Gymnasien, Förderschule, das war eine ganz bunte Mischung eigentlich.
Mhm. Und ich meine, in puncto Leidenschaft konnten doch wahrscheinlich die Nichtbehinderten sehr, sehr viel lernen von den Behinderten, weil das ist ja immer das, was mir auffällt, ne? Diese Inbrunst, mit der da gespielt und gemacht wird, ist ja der Hammer. Das kann ja, da selbst ein Götz George oder was, der sich da abspielt, der hat ja manchmal noch Schwierigkeiten, einfach mal so authentisch zu sein,
ja,
wie die Jungs und Mädels, die du da hattest, oder?
Also da habe ich eine schöne Geschichte. Es ist zwar nicht Götz George, aber Armin Rohde. Wir waren eingeladen zu einem Festival in Berlin. Das waren lauter Shakespeare-Stücke, lauter Jugendclubs. Wir waren die einzige inklusive Gruppe. Und Schirmherr waren zwei bekannte Schauspieler, Esther Schweins und Armin Rohde. Und Armin Rohde hat dann auf der Pressekonferenz in Berlin gesagt, also ganz toll, diese Gruppe, er hat uns besucht, hat eine Probe, also hat ganz, ganz toll davon geredet. Stimmt gar nicht, er hat gar nichts gesehen, er hat nur ein Video gesehen, einen kurzen Teaser. Und hat gesagt, als er das gesehen hat, hat er also gemerkt, wie toll und Schauspieler, warum er Schauspieler ist. Und die haben ihn so angesteckt. Ne? Ich finde das ja immer so ein bisschen, ich denke, Und dann war ich bei der Pressekonferenz, hat er gesagt, ich hätte eigentlich Lust, da mitzuspielen. Dann habe ich gesagt, das habe ich gehört. Und das machen wir. Und das hat auch geklappt. Also er ist dann nach Hamburg gekommen für eine Aufführung und hat ganz kurz einen kleinen Monolog in das Stück eingesprochen aus dem Publikumraum. Zuschauerraum heraus. Mhm. Weil er gemerkt hat, wenn er auf die Bühne geht, und das war sehr sensibel von ihm, dann sprengt er das Stück. Das sind natürlich unterschiedliche Level des Schauspiels. Aber er hat gesagt, er bleibt im Zuschauerraum und hat von da aus gesprochen und hat einen kurzen Spot gekriegt. War natürlich eine Aufregung für alle, weil auch das Hamburg-Journal da war und Fernsehen und bliblablub. Und hinterher habe ich gedacht, was für ein cooler Kerl, er macht das wahr. Und hinterher einer der Darsteller, der wusste nicht so richtig, wer er ist. Aber er hat sich erinnert, der hat schon mal Räuber Hotzenplotz gespielt und meinte, dann kommt der dicke Mann nochmal. Das fand ich sehr schön.
Das ist schön, ja.
Kommt der dicke Mann.
Und hatten die Spielerinnen und Spieler denn bei dir untereinander auch so eine Art Star-Kult, dass jetzt derjenige, der die Hauptrolle hatte, war das der King von den anderen oder war denen das auch egal?
Nee, es gibt bei mir nie Hauptrollen. Es gibt immer nur Teamarbeit, das heißt, die Hauptrollen werden aufgeteilt auf mehrere Leute, sodass das nicht entstehen kann. Und das Wichtigste eigentlich ist die ganze erste Zeit, dass man zum Team wird. Ähnlich wie bei einer Band, man muss ja sich aufeinander verlassen können, oder?
Mhm. Auf jeden Fall.
Und haben die Liebesszenen gerne gespielt? Habt ihr da auch richtig so mit Schnaffeln und so? Zwischen Romeo und Julia?
Ja. Ja? Musste ich manchmal stoppen, weil Realität und Fantasie liegt dicht beieinander. Und Profis können das trennen. Und das ist eine Schwierigkeit.
Ach, die waren dann auch ein richtiges Pärchen, oder was?
Mehrere, und es wechselte auch munter.
Oh, oh.
Also, ich war nicht immer auf dem Laufenden, aber ich hatte drei Assistentinnen, die haben mir immer erzählt, was los ist. Aber das ist nicht ganz einfach. Manchmal ging es auch wirklich darum zu sagen, so jetzt, wir spielen Theater, ihr müsst die Sachen vor der Tür lassen, eure Eifersüchteleien, und jetzt wird gespielt. Jetzt müsst ihr mal umschalten. Das war nicht immer einfach. Also es gab auch mal, wo man das sehr gut dran sieht, wir hatten auch ein Gastspiel in Berlin eben, und da haben wir eine andere Theatergruppe gesehen und einer der Darsteller jetzt hat eine ganz große Empathie und verschmilzt auch mit seinen Rollen und der hat ein anderes Stück gesehen, Romeo und Julia wurde da gespielt und in dem Stück gab es einen Unfall, die Julia ist verletzt worden und musste mit einem Krankenwagen abtransportiert werden und er ist hinter diesem Krankenwagen hergelaufen und hat immer laut gerufen, Julia, ich bin dein Romeo. Und den mussten wir ein bisschen aufhalten, dass er nicht mit ins Krankenhaus geht und ihm erklären, das ist jetzt die Darstellerin, der ist das passiert. Und die Julia stirbt leider auch im Stück, das ist ein bisschen doof. Aber Es ist, das ist jetzt die Realität und das andere ist die Geschichte. Und denen das so ein bisschen zu erklären, als sie dann wiederkamen aus dem Krankenhaus, haben wir die auch mal kurz zusammengeführt, also Julia mal anschauen konnte und berühren konnte und sagen konnte, ah, sie ist nicht tot. Es war dramatisch.
Ja, das, ich meine, das kennt man ja auch, bei Lindenstraße wird Mutter Beimer ja auf der Straße auch als Mutter Beimer angesprochen. Ne?
Ja, aber das stelle ich mir schon schwierig vor. Es gibt ja Schauspieler, die spielen eine Rolle, das ist so die Rolle ihres Lebens und die werden sie nie wieder los. Und ob das dann so schön ist für die, das ist dann auch die Frage. Die können nie wieder was anderes spielen.
Also, nee, das stimmt. Dann bist du richtig drin. Ne?
Also die Mutter Beimer, die kann wahrscheinlich nie wieder eine andere Rolle spielen. Ne? Wenn die schon so angesprochen wird, dann...
Ja, hin und wieder macht sie das mal, aber meistens bleibt sie dann doch immer irgendwie eine Mutter Beimer. Es ist schwierig, ja. Und die, sind denn viele davon dabei geblieben in irgendeiner Form? Machen die hinterher danach auch noch irgendwas?
Ja, viele sind dabei geblieben und machen das weiter. Natürlich inzwischen nicht mehr in der Teenie-Theatergruppe, sondern schon mehr bei den Oldies. Und einige sind auch, der eine oder andere ist auch bei Bana gelandet und macht jetzt eher Tanz. Also kenne ich auch den einen oder anderen oder die auch eher Musik jetzt machen. Siavash hat lange bei mir auch mitgemacht.
Ach, krass.
Ne?
Ja,
den kennst du, oder?
Ja, den kenne ich.
Ja, frag ihn mal nach der Theaterzeit. Der war
doch,
auch mit
dem heute gar nicht da.
Was hat er gespielt? Weißt du es noch?
Ja, der hat ja beim Sommernachtstraum einen der Liebenden mitgespielt und das war auch sehr lustig, ja.
Was ging denn am besten? Was konnte man am besten spielen? Was war am schwierigsten an dieser ganzen Arbeit? Kann man das so sagen?
Ja, also ich würde mal sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Das eine ist das Studium, das andere ist dann die Arbeit am Theater, aber die Arbeit mit Behinderten, da lernt man wirklich wahnsinnig viel und ich habe halt mein Geduldspotenzial wurde auf die Folter gespannt, sage ich mal so. Ich bin wesentlich geduldiger geworden und auch wesentlich toleranter. Das merke ich immer wieder, dass ich auf die Menschen gucke und mir nicht angucke, was kann er, was kann er nicht, sondern die Menschen sehe und auch unglaubliche Schönheit in jedem Menschen auf der Bühne sehe. Das ist also, finde ich, sehr, das habe ich wirklich gelernt die Zeit über. Ja, das Thema mit Realität und Fantasie, dass man darüber manchmal reden muss. Ich habe noch ein anderes Beispiel. Wir hatten also das Thema jemanden finden und einen Freund finden, das war sehr groß. Und wir hatten auch einmal die Diskussion, da ging es auch um ein Stück über Liebe. Da hat ein Junge mit Down-Syndrom gesagt, er hat sich jetzt entschieden, nackt zu spielen. Weil wenn er nackt ist, dann sieht man sein Down-Syndrom nicht. Und da waren natürlich alle geschockt. Ich habe gesagt, es gibt keinen Nackten auf der Bühne, ihr seid unter 16 oder unter 18, das machen wir nicht. Und dann wurde aber eben lange darüber diskutiert, wie das denn ist. Also ob man das denn, wenn man nackt ist, noch sieht oder nicht und wie man einen Freund findet. Also das waren sehr tolle Diskussionen und er wurde also überstimmt, sich nicht auszuziehen und dass man einen Freund oder Freund auch nicht so findet, sondern dass sich das anders entwickelt. Aber andererseits, dieser Wille, sowas zu machen oder aufs Ganze zu gehen und auch nichts peinlich zu sein, das ist natürlich was man unglaublich, da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Auf jeden Fall. Und sonst diese Spontanität, dass man also sehr spontan reagieren muss, auch auf impulsive Ausbrüche und so weiter, das ist eine Herausforderung, die ich toll finde. Also,
wie ist denn mit Eitelkeiten? Ist das ähnlich wie bei anderen Schauspielern? Dass das da so den Gockel gibt und den anderen eher so derjenige, der den anderen anhimmelt oder sowas?
Nee, das war ja das, was ich vorhin versucht habe, so zu erklären. Deswegen haben also einige von den Leuten ohne Behinderung gemerkt, das ist ja eine freie Zone. Also es geht nicht um mein Aussehen und es geht um mich, so wie ich jetzt gerade in diesem Moment da bin. Und es gab auch einige in der Gruppe, die wie so ein Seismograph sofort gemerkt haben, wie es einem geht. Wir sprechen wieder von einem jungen Mann, den wir gemeinsam kennen, Herr Mommsen. Der kam in den Raum und hat gesagt, oh, die Chefin hat schlechte Laune.
Oh.
Ja, und das stimmte immer.
Ja.
Ja.
Du hast ja selbst einen Sohn. Der hat ja da auch vom profitiert, dass Mutti ruhiger war, wenn sie von den Proben kam und insgesamt so entspannter mit ihm umgegangen ist.
Ja, ich hole ihn mal eben, Moment. Der ist nicht da, der wohnt nicht mehr zu Hause. Also, ich würde mal sagen, der hat, dadurch, dass ich ihn, der war klein auch noch, den musste ich auch mit auf die Proben nehmen, der hat auch keine Scheu, jemanden im Rollstuhl zu fragen, ob er helfen kann. Oder einen blinden Menschen zu fragen, ob er Unterstützung braucht. So, Der hat aber auch das ein oder andere Mal Aggressionen auf der Probe mitgekriegt. Also gibt auch durchaus mal so aggressive Ausbrüche. Da war er bleibend verstört davon. Aber nee, der ist da so mitgelaufen, hat das gesehen und fand das toll, auch auf den Premierenfeiern zu tanzen, auch zu sehen, dass man auch mit dem Rollstuhl cool tanzen kann. Ich glaube, der hat da eine Menge mitgenommen. Er war aber auch froh, wenn ich denn mal keine Wochenendprobe hatte.
Hat er mitgespielt bei einem Stück?
Ja, der hat einmal mitgespielt. Ja.
Was ist das Kurioseste, was mal bei einer Aufführung passiert ist?
Das war eine Aufführung, wo ein Darsteller auf der Bühne ausgerastet ist und da mussten zwei Assistentinnen auf die Bühne und beruhigend versuchen, das Ganze in den Griff zu kriegen. Also so, ja, auch da, war irgendwas vorgefallen vorher, keine Ahnung, zu Hause untereinander und das wurde direkt mit auf die Bühne genommen und eben nicht gefiltert und da war es nicht ganz einfach, die Vorstellung weiterlaufen zu lassen.
Ja, ich wollte gerade fragen, habt ihr das dann sozusagen eingebaut? Habt ihr das bespielt oder habt ihr dann
ja, gesagt, okay, unterbrechen? Das haben wir eingebaut, aber die Leute, die das Stück kannten, haben schon gemerkt, da ist irgendwas anders. Also,
aber das ist ja auch deine Kunst, ne? Spontane Begebenheiten dann einzubauen in das Stück, wo das nicht
auf jeden Fall. Und wenn das ein gutes Team ist, dann schaffen die es auch untereinander natürlich. Ne? Also das ist natürlich das Allerbeste. Und es gab mal eine schöne Geschichte, aber die war jetzt gar nicht auf der Bühne. Wir waren in Berlin eingeladen und das war echt aufregend, Straßenbahn zu fahren. Wir hatten zwei Menschen im Rollstuhl dabei. Also es war eine gute Aufregung, da unterwegs zu sein, alle beisammen zu halten, ob dann auch alle angekommen sind. Und dass ein Mädchen keine Einschränkung hat, die haben wir verloren. Die musste nämlich für ihren realischen Abschluss irgendwie lernen und hatten wir einfach mal an der Bushaltestelle liegen lassen. Also von daher, Integration, also fand ich dann auch interessant. Also die, wo ich dachte, die hat jetzt hier die Orientierung, rief dann irgendwann an und sagte, wo seid ihr?
Aber da musst du ja immer auf dem Kiwif gewesen sein, ne? Auch bei den Vorstellungen oder so. Ne? Also ich sage jetzt mal Ruhe, einfach mal gucken, ging ja nicht. Du musst ja immer die Obersoufflöse gewesen sein, oder nicht?
Also souffliert habe ich nie. Es gab auch nie Soufflöse, weil das müsste die Gruppe untereinander klären. Also die wussten teilweise ihren Text. Ich habe auch einen dabei, der in alle Rollen einspringen konnte. Da habe ich auch lange gebraucht, um das zu verstehen. Auf den Proben am Anfang war der immer unterm Tisch und gar nicht auf der Bühne und hat sich da verkrochen. Und ich mit all meinem pädagogischen Ungeschick habe versucht, ihn da immer rauszuziehen, zu sagen, komm, prob mit uns und wir brauchen dich und so. Das hat alles nicht geklappt. Und irgendwann war jemand krank und dann ist er unter diesem Tisch hervorgekommen und konnte den Text perfekt auswählen. Das ganze Stück übrigens.
Boah.
Das heißt, das war dann immer ich habe dann auch gesagt, wenn jemand ausfällt, ist Paul da. Und das war so. Ja.
Ja, krass. Hat er sich spezialisiert darauf, Ersatzmann zu sein.
Ja, cool. Joker. Ja, die Joker-Rolle
genau,
gehabt.
Genau.
Wie ist das mit den Eltern gewesen? Haben die dir irgendwie reingeredet? Haben die dir die Freiheit gelassen? Haben die versucht, auf ihre Kinder Einfluss zu nehmen? Wie sind die damit umgegangen?
Naja, die sind natürlich absolut wichtig. Das heißt, bei den Premierenfeiern war klar, dass wir immer alle gemeinsam feiern. Die waren ja auch noch fast alle unter, ja, die waren 13, 14, 15, da war klar, dass die Eltern dabei sein müssen, wenn wir da bis Mitternacht gefeiert haben. Die Eltern haben das auch gefeiert, weil die haben teilweise ihre Kinder ganz anders gesehen. Also erstmal in einer anderen Rolle. Sie haben vielleicht auch zum ersten Mal erlebt, dass sie richtig tosenden Applaus kriegen, obwohl sie ja im Alltag echt kämpfen müssen. In welche Schule geht mein Kind? Wie wird es gefördert? Und. Und das ist natürlich für alle unglaublich toll gewesen zu sehen, was möglich ist. So, das ist das eine. Und da mussten wir immer hin und her fahren zu den Proben. Einige hatten auch lange Probewege. Das heißt, die sind schon absolut wichtig, um das Ganze am Laufen zu halten. Außerdem haben die immer wunderbare Premierenbuffets gemacht. Und ja, also es gab auch Diskussionen. Also es gab schon mal auch, dass jemand reingeredet hat, sehr, sehr selten, weil auch die Eltern haben sich befreundet untereinander. Die waren teilweise 7 Jahre zusammen in einer Gruppe, da wächst man dann ja auch zusammen. Aber es gab auch mal eine Mutter, die gesagt hat, ich bin ganz verblüfft, wie weiblich meine Tochter ist. Sie hatte das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass die inzwischen sich so verändert hat. Und die hatte halt im Stück ein Kleid an und sah auf einmal völlig anders aus und wunderschön. Und das war aber auch so ein, ja, seltsamer Moment, das auf einmal zu sehen, okay, meine Tochter ist jetzt älter geworden.
Gab es auch mal Momente, wo die Eltern gesagt haben, hör mal, so stellst du mein Kind nicht da hier?
Nein. Kann ich mit kleinen, also das ist mir auch absolut wichtig. Mir geht es nicht darum, jemanden auszustellen oder jemanden.
Nein, das hätte ich sowieso nicht gemeint. Ich meine nur, dass die das denken, dass du das machst. Das war mir klar, dass du das nicht machst.
Ja, klar. Aber ich bin mir da durchaus immer bewusst gewesen, dass das eine Gratwanderung ist und dass man da aufpassen muss. Aber das gab es nie. Da gab es immer ein großes gegenseitiges Vertrauen. Das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung. Es gab aber auch Eltern, die mich erstmal überredet haben. Ich mag ja nicht schon wieder sagen, wer es war, aber es gab auch mal, wo ich gemerkt habe, das Kind möchte eigentlich gar nicht in diese Theatergruppe gehen und dann wurde mir das also wärmstens ans Herz gelegt, durchzuhalten und so. Ja, aber wenn die Eltern das wollen, ist das eine, das Kind muss das auch wollen. Und das war dann aber gut dabei geblieben zu sein, weil das hat ein bisschen gedauert. Also es gibt auch natürlich Leute, die sich nicht gerne anfassen lassen. Wir machen aber auch viel Tanz und Bewegung und kommt auch mal vor, dass man sie irgendwie gegenseitig massieren muss, Herr Mommsen. Schöne Vorstellung, ne?
Kannst du mal einmal anfangen? Ich würde mich schon mal bereitlegen.
Und da gibt es halt einige, die sagen, ich lasse mich nicht anfassen. Und das hat dann vielleicht mal ein, zwei Jahre gedauert. Und dann hat diese Person aber selber ein Aufwärmtraining angeleitet und gemerkt, ich habe da eine Grenze jetzt für mich überschritten und das tut gar nicht weh und das bringt sogar Spaß. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die das nicht gerne mögen. Na, muss man auch drauf aufpassen.
Und wie ist es bei den Zuschauern? Ich meine, wenn ihr jetzt Vorstellungen hattet, waren das hauptsächlich die Angehörigen und wie weit Externe waren da? Es geht ja auch um Inklusion und um Wahrnehmung. Sind da auch einfach mal so unbedarft Leute hingekommen und gesagt, das gucke ich mir an?
Das ist immer das Problem bei der Rezeption von integrativen Gruppen, dass das häufig so eine Szene für sich ist. Also es sind Freunde, Wohngruppen, manchmal die Klasse. Das war natürlich toll, wenn das geklappt hat, dass ich geschafft habe, dass die ganze Klasse kommt mit Lehrer. Das war oft dann ein toller Moment, weil natürlich man dann auch seinen Mitschüler auf einmal ganz anders sieht oder eine Mitschülerin. Aber häufig sind das Eltern, Freunde, Verwandte und der Blick nach außen oder auch die Rezeption, dass mal was im Armblatt steht, das ist nicht da. Da haben die Angst, drüber zu schreiben. Wie schreibt man jetzt darüber? Muss man jetzt erwähnen, dass da jemand im Rollstuhl ist? Da sind so viele, nach wie vor so viele Hemmschwellen, dass man dann, also nee, darüber schreibt man nicht so gerne. Und außer es kommt mal ein Armin Rohde, ne, die Promis.
Klar.
Und ist ein Pate und dann hat man ganz kurz mal so eine Medienaufmerksamkeit, dann ist es aber auch wieder vorbei. Also das ist ein großes Problem.
Ja, wir hatten einmal hier auch eine Mutter mit einem geistig behinderten Kind und die sagt eben auch, dass das Schlimmste daran ist, dass ihr Kind, wenn diese Niedlichkeit weg ist, erstmal von der Gesellschaft weitestgehend nicht mehr wahrgenommen wird und einfach weggeguckt wird, ne? Dass man, als gäbe es das nicht, sondern nur in ihren Kreisen dann und so und wird nicht mit einbezogen, wenn irgendwie Partys sind oder was, dann geht man davon aus, er kann das ja sowieso nicht, also fragt man ihn auch gar nicht.
Ja, aber es hat natürlich den Effekt, wenn so etwas an einem Theater integriert ist, gibt es ja auch in anderen Städten, aber in Hamburg eben ist es das Thalia-Theater, das das seit vielen Jahren macht, dann hat das auch Auswirkungen, weil natürlich auch manchmal Schauspieler mal ein Pate ist oder mal kommt und guckt. Die Mitarbeiter, hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, die fanden das immer toll, weil das nicht so ein, ja, es sind halt Leute, die eine große Begeisterung mitbringen und eine große Besonderheit. Und das ist etwas, was natürlich dann auch ausstrahlt im Theater. Und wir hatten eben auch schon mal den Fall, dass dann einige von den Eisenhans-Darstellern auch bei einer Profi-Aufführung von draußen vor der Tür mitspielen durften. Das war natürlich toll. Meine große Angst war da aber auch, wie taucht das auf? Wie sensibel wird das gemacht? Ist das jetzt eher so eine kleine Freakshow? Ich sag das mal so übertrieben.
Nee, kann ich mir vorstellen, ja klar.
Und das ist es nicht gewesen, überhaupt nicht, Gott sei Dank nicht. Aber ja, diese Querverbindungen könnten stärker sein, würde ich sagen.
Wie bist du denn dazu gekommen? Im Studium oder schon vorher? Ich würde sowas gerne machen. Wie kommt man auf die Idee?
Ich wurde überredet. Also ich habe das eigentlich mir nicht zugetraut. Ich habe das im Studium überhaupt nicht kennengelernt. Also ich habe immer Jugendclubarbeit gemacht, halt mit, ja, das sind ja häufig Jugendliche, die schon in der Schule Theater machen und denen das nicht reicht und die wollen auch vielleicht Schauspieler werden. Also eine ganz andere Zusammensetzung. Und am Thalia Theater wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Dann habe ich erstmal Nein gesagt, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt im Rollstuhl saß und mich das Thema sehr angefasst hat. Ich gedacht habe, ich weiß gar nicht, ob ich da stark genug dafür bin. Und dann habe ich aber eben, weil ein anderer Mensch mir das zugetraut hat, habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal, mein Gott. Und dann war ich heilfroh, weil da ich, wie gesagt, ich habe da ganz viel gelernt und bin daran auch gewachsen, habe gemerkt, dass mein Menschenbild sich noch verändern kann und dass man, daran arbeite ich immer noch toleranter und noch gelassener zu sein. Das ist eine Aufgabe.
Gibt's das denn in irgendeinem Studium, wo man für sowas vorbereitet wird? Also jetzt in deinem Kulturstudium oder bei der Pädagogik irgendwo angesiedelt?
Also da bin ich jetzt zu lange draußen, um das zu sagen. Ich hoffe das, also ich denke das, dass das so ist. Aber ich weiß es nicht. Es ist nach wie vor eine Nische. Was auf jeden Fall toll ist, es gibt inzwischen Schauspielschulen, eine in Ulm, wo sich Menschen auch mit körperlichem Handicap auch bewerben können. Weil das ist ein Problem. Viele von unseren Leuten wollen eigentlich dann auch gerne Schauspieler werden. Und da kann ich immer nur sagen, Augen auf bei der Berufswahl, das ist schwierig. Für einen Menschen mit Behinderung noch mal mehr. Aber es gibt eben inzwischen auch Schauspielschulen, die wurde mit aufgebaut von Peter Radke, weil man darauf ja auch eingehen muss. Also normale Schauspielschulen sagen erstmal, nee, hier ist Fechtunterricht und was weiß ich, Bewegungslehre, die haben auch Angst davor, umzudenken. Ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, ob es inzwischen an den Schauspielschulen möglich ist, sich was für Chancen man hat. Ich weiß, dass es die in Ulm gibt. Und ich glaube, es ist immer noch ein langer Weg. Wäre schön, wenn man einfach sich überall bewerben könnte und die Menschen merken, wir müssen uns umstellen. Was können wir denn möglich machen?
Zumal die Schauspielerei ein Abbild der Gesellschaft sein soll. Ne? Also Schauspieler sollen ja Bilder abbilden, die es in der Gesellschaft gibt und dann gehören ja Behinderungen dazu. Nicht? Und dann,
naja, Diversität.
Genau.
Es gibt nach wie vor sehr, sehr weißes Ensemble an den meisten Theatern.
Aber ich frage mich auch, wie weit jetzt irgendwie Diversität und Inklusion irgendwie gehen kann. Also ich habe jetzt irgendwie gerade neulich gehört, dass jetzt die Macher von diesen Amazon-Serien und Filmen, dass die jetzt irgendwie auch ihre Schauspielerauswahl irgendwie dahingehend ändern, dass sie nur noch Schauspieler nehmen, die auch wirklich das sind, was sie spielen. Ja. Also wenn sie halt irgendwo einen Franzosen brauchen, dann kann es nur ein Franzose sein. Oder wenn irgendwo ein Homosexueller eine Rolle hat, dann muss es ein Homosexueller sein, wo ich mir dann denke, was soll das jetzt? Also dann könnte jetzt Tom Hanks nie wieder Philadelphia spielen oder was, weil er weder homosexuell ist noch AIDS hat. Also da frage ich mich, wie weit darf das denn überhaupt noch gehen? So? Oder ist das irgendwann auch mal übertrieben, wo man sagt, dafür sind die Leute Schauspieler, um halt zu spielen, was sie nicht sind. So. Und vor allem dann kann jetzt ein homosexueller Schauspieler kann jetzt nie wieder eine Hete spielen oder was? Es ist doch dann wieder Quatsch.
Da bin ich total mit dir. Das
ist
doch
total blöd irgendwie.
Ja, aber was ich auch sehe, ist, ich sehe in jeder Vorabendserie, in jedem Film, wenn jemand, ich sage in Anführungsstrichen, falsch im Rollstuhl sitzt, das sehe ich. Also ich sehe das, wenn das jemand ist, der im Rollstuhl sitzt oder nicht. Und da denke ich, das ist für jeden Schauspieler auch interessant, sich da mal reinzuversetzen. Die haben dann auch ein Training und was weiß ich. Das ist auf jeden Fall gut. Aber warum kann man nicht auch jemanden nehmen, der im Rollstuhl sitzt? Also von daher, es ist ja immer so, man muss immer ein bisschen überlegen, wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ist das eine Quote? Oder wenn man zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom im Tatort sieht, dann sind es die Opfer. Das ist auch eine Sache. Muss man auch mal drüber nachdenken. Also da gibt es inzwischen, oder es gibt eine Kinderserie, die Pfefferkörner, da gibt es auch... gab es eine Zeit lang einen Bruder, der gespielt wurde, eine kleine Nebenrolle mit Down-Syndrom. Das sind so die Anfänge, wo ich denke, ja, da tut sich was, aber es ist immer noch ein langer Weg, natürlich.
Also ich glaube schon, dass sich da irgendwas tut, aber halt in welcher Form, das ist halt noch so die Frage.
Ja, natürlich.
Ja, bei der Diversität hast du ja auch manchmal das Gefühl, dass die übertreiben es insofern, dass sie jetzt immer ganz gewollt alles haben wollen. Beim ESC war das doch auch so. Da haben sie denn einen Schwarzen, einen Weißen und du hast einen Diversen, also irgendwie Transgender, weiß ich nicht, ob richtig oder so, ne? Aber dann merkt man immer, das ist jetzt so extremst gewollt. Das will man ja auch irgendwie nicht. Man will ja Natürlichkeit dabei haben.
Ja, genau.
Haben,
das sieht dann so aufgesetzt aus. Und das ist, was mich dann auch so stört. Dann will man halt mit aller Gewalt divers sein und inklusiv. Und dann sieht es aber, ist es nicht mehr authentisch. Dann wirkt es irgendwie auch nicht
aber
mehr.
Aber vielleicht mehr. Muss es eine Zeit lang so extrem sein, damit die Leute aufgewirbelt werden und sich Gedanken machen. Also auch Heidi Klum, ne, hat das ja auch, das war jetzt die große Überschrift Diversität bei Germany's Next Topmodel.
Ja, und was hat Alex jetzt davon? Der hat irgendwie immer noch nicht ihr Gehalt wohl komplett gekriegt und die Alex Mariah Peter ist ja Transgender und ich habe ihr da auch gegönnt, dass sie gewinnt. Aber die hat mal was Cooles in der Pressekonferenz gesagt. Irgendwie, die wurde gefragt, kann eine Transgender-Frau wohl dieses Jahr das gewinnen? Sagt sie, was ist denn das für eine Frage? Es gewinnt eine Frau dieses Jahr, Punkt. So, und das fand ich wieder so cool von der, dass die das nicht so... Ja, warum also nicht, ne?
Was stimmt, ich stelle gerade fest, dass die Werbung sich verändert. Mhm. Also das ist auch gerade schick, transidenten Menschen abzulichten und zu sagen, das ist jetzt die neue Bierwerbung oder so. Ich glaube aber, dass das wichtig ist. Also auch wenn ich das so sehe und denke, ist jetzt gerade so in Mode, denke ich, ist es trotzdem wichtig, dass diese Wahrnehmung auch über die Werbung und auch über Serien und so weiter funktionieren. Also Lindenstraße hatten wir ja schon, Herr Mommsen scheint da Fan zu sein.
Du, ich habe früher viel geguckt, ich habe alles gesehen. Du.
Also, sicher. Und da gab es ja auch den Kuss, ne? Den Kuss zwischen den...
Der erste Kuss, Öko, also immer, da war ein Riesenskandal, als die sich da geküsst haben, du meine Fresse, dabei war das nur ein kleiner Kuss. Ne? Aber,
wer war das, einer im Rolli und wer?
Nee, da war der Sohn von Dr. Dressler, der Öko. Der heißt ja im richtigen, wie weiß gar nicht mehr wieder in der Lindenstraße. Der hat dann den anderen da Jungen da geküsst und da gab's, die haben da mit Morddrohungen und alles früher. Ne? Das kann man sich gar vorstellen. Ist mal gerade 20 Jahre her oder so, 25 vielleicht.
Richtig.
Aber selbst bei Köln 50667, was ich immer gucke, da ist jetzt auch gerade eine Rollifahrerin neu in die Serie gekommen. Keine Ahnung, ob sie wirklich Rollifahrerin ist oder ob sie es spielt.
Aber wie heißt die Serie dann?
Köln 50667, das läuft im Vorabendprogramm.
Ah, okay. Da gucke ich auch mal rein.
Corinna kann dir das sagen, ob die wirklich im Rollstuhl sitzt oder nicht.
Ich habe schon wieder vergessen, wie die Rolle heißt. Die habe mich erst irgendwie einmal gesehen. Irgendwie ist dann gekommen, besucht irgendwie ihre Tante da oder was und die ist da im Rolli stecken geblieben und dann wurde sie da rausgeholfen. Naja, auf jeden Fall, es wird schon mehr sichtbar, dass auch Leute mit Handicap da irgendwie auf der Bildfläche auftauchen.
Ja, das ist auch gut so.
Mein Traum ist ja immer noch irgendwie, ich will mal gerne in einem Horrorfilm mitspielen.
In welcher Funktion? Was würdest du da gerne machen? Bist du der Erschrecker oder die Erschrecktwerdende?
Scheißegal, Hauptsache ich bin einmal in einer so Horrorfilmproduktion drin.
Als Leiche ist auch schön.
Ja, ich bin auch eine Leiche, kein Problem. Ich spiele aber auch den Mörder, ist mir dann auch
vorstellbar. Aber Leiche, da muss schon so ein bisschen Gedärm bei dir rauskommen, oder wann? Oder damit du
ja, ich fürchte, als Leiche habe ich die falsche Figur. Oder ich muss einer sein, der gerade stirbt und weil ich als Zombie wäre, sehe ich zu dick aus, glaube ich. Das kommt nicht so cool.
Ja, da musst du wissen, du kennst Tammy ja schon ein bisschen. Tammy ist auch schräg. Also die hat, also, wie soll ich das sagen, Vorstellungen und Gelüste manchmal, da denkst du auch...
Wie bitte? Was weißt du über meine Gelüste?
Nein, ich meine jetzt nicht sexuell gesehen. Ich meine jetzt eher so im Sinne von Vorstellungen, was du alles so für Verrücktheiten hast, da wollte ich so jetzt meinen.
Boah, ich bin halt ein bisschen verrückt, ne?
Ja, das ist schön. Das ist auch schön. Deswegen sitzt sie auch hier.
Deswegen mache ich den ganzen Kram hier.
Wir haben ja beide einen anderen Marmel, sonst würden wir doch hier nicht sitzen. Da muss man ja mal ganz klar sagen, ne? Hast du denn selbst auch Ambitionen zu spielen? Hast du mal selbst auch gespielt?
Im Studium ja, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich das lieber auf der anderen Seite mache und lieber mir was ausdenke und lass andere spielen, das finde ich schöner. Aber ich stehe auch schon, ich mag das schon auch gerne, eine Ansage zu machen oder was weiß ich. Sowas, aber ich muss nicht auf die Bühne. Das wär nichts für mich. Auch die Arbeitszeiten sind ja nicht so familienkompatibel und so. Nicht mehr.
Jetzt bist du ja an der Bugenhagen-Schule. Und wirst da wahrscheinlich auch darstellendes Spiel machen, ne?
Ja, das heißt, was er dann nicht mehr darstellendes Spiel, sondern das heißt Theater. Theater ist umbenannt worden vor ein paar Jahren. Das finde ich auch gut. Also es ist das, was es ist. Genau, das ist ja in Hamburg schon, ich habe das selber als Unterrichtsfach gehabt. Ich komme ja auch aus Hamburg und hatte das in der Schule auch schon als Unterrichtsfach damals, ich sage es mal, in den 80ern. Und genau, das ist ein Unterrichtsfach und wird eigentlich auch ab Grundschule unterrichtet. Das kommt dann auf die Schule drauf an, wie gut die aufgestellt sind. Aber eigentlich soll es ab Klasse 1 im Lehrplan stehen und unterrichtet werden.
Und habt ihr da auch schon Romeo und Julia gemacht?
Ja, das haben wir auch schon gemacht.
Wie war das da denn? Da ist wahrscheinlich aber auch mit, oh nee, ich will das nicht und die ist doof und ich will die nicht und die, das ist Julia, nein, nein, nein. Oder habt ihr das, oder war das genauso, hast du das auch wieder alles doppelt und dreifach besetzt?
So ist es, so ist es. Das kennen die auch immer schon, sind immer so ein bisschen enttäuscht und sagen, ich wollte doch und so weiter. Nee, nee. Das Tolle war, wir haben das in der Kirche auf dem Gelände der Stiftung gespielt. Also das war natürlich toll, auch vorm Altar sind sie dann alle gestorben. Das durften wir alle. Wir durften vom Altar einfach mal alle abmetzeln.
Oha.
Und
Kirche entfallt.
ist ja der Ort für Beerdigung, das passt ja.
Passte alles wunderbar. Und dann hatten wir, ich hatte in der Klasse ein Zwillingspaar, zwei Jungs. Das war natürlich super, das heißt, Romeo war schon mal geklont und die haben wir dann einmal so wie bei Rosamund Pilcher, da ist ja die Gute immer blond und die Böse hat schwarze Haare. Haben wir auch. Wir hatten also eine gute Julia und eine, also wir hatten zwei verschiedene Julias und haben auch, da waren wir divers im Grunde schon, das war schon gut.
Ich stelle mir das jetzt gerade vor, so als Blinder, wenn ich mir das jetzt angucke und dann wechseln dann dauernd die Rollen. Das ist doch total confusing irgendwie, wenn man auf einmal mehrere Stimmen hört für eine Rolle. Hä, wer ist denn das jetzt? Ja, das ist Julia, die gerade vorhin reinzukommen. Hat die sich noch anders angehört? So.
Ja. Wundersame Transformation. Da müsste man auf jeden Fall vorher eine Ansage machen. Ich habe im Thalia teilweise ja Führung gemacht, auch durchs Theater und auch für blinde Schüler. Und die durften dann mit in die Garderobe. Ich hatte dann ein, zwei Schauspieler, die auch gesagt haben, ist okay, ich lasse mich auch mal anfassen. Und die hatten dann, man durfte dann sozusagen den Schauspieler das Kostüm anfassen, berühren. Aber du hast absolut recht, da müsste man sich auch viel mehr Gedanken machen. Wie macht man das, dass ein Stück erfahrbar ist, wenn man es nicht sieht? Ne? Und dann mit den Rollen, da müsste man einfach einmal kurz wahrscheinlich am Anfang die Figuren vorstellen, die Stimmen. Ich glaube, das ist machbar. Aber es ist verwirrend. Es ist auch verwirrend für die Menschen, die das sehen und hinterher sagen, warum habt ihr das jetzt wieder gemacht? Das war ja wieder doppelt und dreifach besetzt.
Ich finde das so schon komisch, wenn ich irgendwie eine Fernsehserie oder eine Hörspielserie höre und auf einmal kriegt ein Charakter eine neue Stimme. Denkt man erstmal so, wer ist das denn jetzt? So.
Ja,
das finde ich auch, wenn einer so eine, wenn Pippi Langstrumpf dann plötzlich, irgendwann hat die auch mal eine andere Stimme gehabt, ganz zum Schluss, eine deutsche Stimme. Das war dann auch irgendwie komisch. Das kann man irgendwie
Ja, das ist total strange.
Oder Louis de Funès oder so, der hatte auch irgendwann noch eine andere Stimme. Das macht man.
Aber gut, wenn die Leute natürlich dann sterben oder so, dann geht das nicht anders. Aber erstmal ist es komisch. Und ich jetzt mir dann halt vorstelle, innerhalb eines Stückes ändern sich auf einmal die Stimmen vielleicht mehrfach sogar, wenn es mehrere Leute gibt. Dann so, ja, wie
dann
jetzt?
Denkst du, du hast gepennt zwischendurch. Ja,
da müsste man wirklich was einfügen und müsste sagen, so, jetzt gibt es den Rollenwechsel.
Sehen kann ich es ja dann wahrscheinlich nicht, dann so unbedingt.
Genau, ja.
Gibt's irgendeinen Schauspieler oder Schauspielerin, mit der du mal richtig gerne arbeiten würdest, so als Regisseurin?
Herr Mommsen, natürlich.
Wir beide natürlich, ja. Ja, Sommernachtstraum, das wäre auch mein Sommernachtstraum, mal ganz ehrlich, mit dir, also. Und du bist der Puck dann hier. Du hast bunte Haare, hast ja schon.
Da siehst du.
Also, ich sag mal so, ich, George Clooney.
Ich wollte es nicht aussprechen, weil das wäre so klischeehaft.
Aber
er ist ja auch ein heißer Typ. Interessanter Typ. Nicht nur optisch, auch sonst. Ich von der Schauspielerei jetzt. Und der hat alles, er bringt alles mit.
Ich würde gerne mit Tom Hanks oder Whoopi Goldberg mal was machen. So diesen, ja, das sind so meine Favoriten. Oder Dings, wie heißt er? Der Marsianer gespielt hat. Matt Damon. So.
Ja, auch toll. Also ich muss sagen, da gibt es auf jeden Fall Übereinstimmung, Tani. Ich finde nämlich Tom Hanks auch toll. Ich habe gerade einen Film mit ihm gesehen, also den empfehle ich sehr. The Latest News oder so. Und da spielt er einen Menschen, der Zeitung vorliest und durch Amerika reist. Ah. Und den Menschen, die nicht lesen können, die Zeitung vorliest, die Nachrichten.
Cool.
Und ganz, ganz, ganz toller Film. Ich glaube, der heißt News. The News.
Oh, muss ich mal gucken. Ich kenne tatsächlich nicht alle Filme mit dem.
Ganz, ganz toll. Ja. Gut, aber ich warte immer noch auf den Anruf. Hollywood ruft nicht an.
Ja, bei mir auch nicht.
Daher,
ja, die haben besetzt im Moment. Das ist, die haben da gerade Störung, glaube ich. Da ist die Leitung tot. Das, ja. Aber die rufen nur an. Das
mich ist, ruft
das
auch keiner an für einen Weltraumflug. Das ist irgendwie zum
Heulen. Nee, ich habe dem Bezos Bescheid gesagt. Ich habe gesagt, wenn er noch einen braucht, ich habe noch eine Astronautin hier sitzen.
Nee, frag lieber Elon Musk. Ich will lieber mit SpaceX fliegen.
So, jetzt, ja gut, jetzt habe ich den Falschen angerufen. Tammy, das kann, du kannst also jetzt wirklich auch noch wählerisch werden. Wenn es in All geht, dann musst du froh sein, wenn dich überhaupt mal einer mitnimmt. Also wir können jetzt nicht noch sagen, nee, wenn der anruft, nee, dann warte ich, bis der Musk kommt oder was. Ne? Hast du, wo wir gerade bei Träume sind, größten Traum, hast du einen? Kann man das auf den Punkt mal sagen? Das ist eine ganz schwierige Frage, ich weiß, aber...
Träume, ja, das ist doch eine Sache. Also, jetzt beruflich, privat, ich will ihn überfordern.
Hau einen raus, ist egal welchen.
Nö. Also ich glaube, also ich habe jetzt nicht so einen Traum, ich muss unbedingt das mal machen oder so. Ich glaube, ich mache das einfach. Also, nö, ich möchte, ich habe jetzt gerade einen Traum, ich wollte immer als Kind nach Schweden fahren und mal gucken, ob Bullerbü aussieht wie Bullerbü, das habe ich gerade gemacht. Also ich habe jetzt einen Traum abgehakt, ich war schön in Schweden und habe gemerkt, dass die Zeit da so ein bisschen stehen geblieben ist, das fand ich ganz verrückt. Also ja, ich glaube, Träume muss man so langsam einen oder anderen mal abhaken, man wird ja nicht jünger, aber ich habe jetzt nicht so den Traum, ich muss unbedingt mal, was weiß ich, in Island stehen und mir einen
Kaffee beim Geysir trinken.
Vulkan angucken oder so.
Ja. Nein. Ein Stück Seife reinschmeißen, kommt das hoch. Ja, soll funktionieren. Wenn man in Geysir Seife reinschmeißt, dann kommt das hochgeschossen.
Und als Stück, gibt es ein Lieblingsstück, ganz zum Schluss, jetzt noch als letzte Frage so, theatermäßig?
Ja, das ist schon, also ich finde die Shakespeare-Stücke toll. Ja. Und da muss man halt immer gucken, wen hat man... Material, weil ja Hollywood nicht anruft, muss man gucken, was passt dann zu den Gruppen, mit denen man gerade zusammenarbeitet. Und da gibt es tolle Stücke auf jeden Fall. Also das finde ich nach wie vor ein riesen Fundus an Motiven. Jetzt mache ich gerade Hamlet mit Schülern und ist auch spannend.
Wie
da geht es ja auch wieder um Väter und
wie neue reagieren Fünfer. Die denn auf die Sprache? Da ist es ja ganz schön gestellt für so einen ja. jungen Menschen, der das nicht so gewohnt ist, oder?
Richtig, da muss man dann eine Übersetzung ausfinden, die ein bisschen oder eine Übersetzung wählen, die schülergerecht ist, ne, die ein bisschen moderner ist und ein bisschen reden darüber, was da vielleicht gemeint sein könnte, und aber eben auch modernisieren und selber ein bisschen streichen. Also so ein Stück nimmt man ja nie so, wie es ist. Man muss ja immer eine Strichfassung machen und eigene Szenen mit einbauen. Also das ist ja immer Material. Aber das ist auch toll. Hamlet ist ja im Grunde eine nicht funktionierende Patchwork-Familie. Also da kommt jemand nach Hause und da ist auf einmal, da gibt es einen neuen Vater. Man wurde aber nie gefragt und die Mutter ist auch nicht mehr so richtig erreichbar. Und tja, das kennen die natürlich auch. Also es gibt in den Shakespeare-Stücken gibt es Motive, die absolut modern sind. Das finde ich immer wieder toll.
Hast du so ein Shakespeare-Zitat zum Schluss noch, was du uns mit auf der Woche geben kannst? Gäb so eins? Oder habe ich dir auch wieder umfallen? Ja. Das wollte ich nicht.
Aber dann ist das ist dann leider, das ist dann auch das Schlusswort.
Ja, das ist gut. Wir sagen nichts mehr. Pass auf, wir sagen schon tschüss, pass auf. Kenos, tschüss, schöne Woche. Seid fröhlich und genießt das Leben, ne, kann man sagen.
Genau, und gesund bleiben.
Gesund bleiben. So, und jetzt kommt Corinna Hunold, schönen Dank, dass du da warst, mit dem absoluten Schlusswort, und danach sagt auch keiner mehr was hier. So, jetzt kommst du.
Der Rest ist Schweigen.